Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Als 1979 im Iran Ayatollah Khomeini an die Macht kam, spürten die Frauen als Erste, was mit der islamischen Revolution gemeint sein könnte. Von da an galten religiös verkleidete Vorschriften, was eine Frau darf und vor allem was nicht, wie sie sich anzuziehen hat und wie nicht. Es gab seitdem einige Aufstände gegen diese Unterdrückung. Seit dem Tod von Mahsa Amini gibt es wieder Proteste, die bis jetzt andauern. Die junge Frau war am 13. September von der Sittenpolizei aufgegriffen worden, angeblich weil sie ihr Kopftuch nicht korrekt trug. Und sie starb wenige Tage später. Die islamische Theologin Hamideh Mohaghegi, die Sie gleich hören werden, wurde in Teheran geboren und lebt seit 1977 in Deutschland. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Paderborn und sie engagiert sich im interreligiösen Dialog. Unter anderem gehört sie dem Rat der Religionen in Hannover an. Wir haben vorgestern miteinander über die Lage im Iran gesprochen und darüber, was das mit dem Islam zu tun hat. Leider über eine wackelige Handyverbindung. Die Tonqualität bitte ich also zu entschuldigen. Am besten Sie hören noch genauer hin als sonst. Hamideh Mohaghegi habe ich zuerst gefragt, mit welchen religiösen Vorgaben sie als Mädchen im Iran aufgewachsen ist.
Also ich bin in sehr streng religiöse Familie aufgewachsen und natürlich war dann auch in dieser Familie durch die religiöse strenge Regeln sehr, sehr streng. Aber ich bin ja auch in sehr gute und liebevolle Umgebung aufgewachsen, dass ich dann durchaus die Regeln manchmal störend fand, aber dadurch, dass ich mich wohlfühlte, dass ich als Frau, als Mädchen angenommen und auch geliebt wurde, da spürt man dann die Enge nicht so.
Könnten Sie einige Beispiele für diese strengen Regeln nennen?
Es ist schon allerdings so über 50 Jahre her, dass ich dann so als Mädchen nicht alleine rausgehen sollte. Meine Mutter war ja auch, dass ich gar keine Musik hören dürfte, dass ich mich dann jetzt nicht außerhalb der Familie mit anderen treffen dürfte. Das war aber ein normaler Zustand damals. Also da ist dadurch, dass dann die Familie groß ist, dann fällt es nicht so auf, dass man jetzt außerhalb der Familie keinen Kontakt haben dürfte. Dann natürlich auch die religiöse Regeln. Ich durfte nicht so rausgehen aus dem Haus, wie ich wollte. Das heißt, damals war Chador und Kopftuch auf jeden Fall war dann drin, dass ich dann tragen musste.
Und als Sie nach Deutschland kamen, war das für Sie eine Befreiung?
Ich würde das nicht so formulieren, weil ich das Land nicht verlassen habe, weil ich mich da unterdrückt fühlte, sondern weil ich geheiratet habe. Deswegen bin ich nach Deutschland gekommen. Ich habe ja auch weiterhin die Regeln, die ich dann mit 22, ich war ja 22, als ich nach Deutschland kam, durchaus auch mit meiner Religiosität, mit meiner Religion auseinandergesetzt habe. Das heißt, meine Kleidung, die ich auch im Iran damals getragen habe, habe ich auch weiterhin hinher getragen. Also das war für mich jetzt nicht der Grund, jetzt gehe ich raus und lege ich alles ab, sondern ich habe das ja auch danach bewusst nach diesen Regeln gelebt.
Wie war die Reaktion der Umgebung in Deutschland damals?
Also damals war es dann tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil ich ja auch als Iranerin aus dem Iran kam und war dann so für viele erstaunlich, dass ich dann jetzt die Freiheit hier habe, so lebe nach deren Verständnis, wie ich will. Und trotzdem halte ich mich an die Regeln. Das war unverständlich für viele und vor allem auch viele Iranerinnen, die hier lebten. Sie könnten das absolut nicht verstehen, warum ich dann so weiterhin nach ihrem Verständnis so laufe, wie ich dann im Iran rumlaufe.
Also mit Kopfbedeckung zum Beispiel, mit Kopftuch.
Genau. Ich habe ja meine Kleidung und mein Kopftuch beibehalten bis heute, weil ich dann eben auch an diese Tradition mich gebunden fühle. Daher war es dann auch schwierig, damals wirklich zu erklären. Das Bild von Islam war dann tatsächlich sehr stark. Das ist eine Religion, die die Frauen unterdrückt. Und warum dann Frauen gibt, die dann sich nicht die Möglichkeit nehmen und auch sich befreien.
Aber die Freiheit besteht in der Wahlfreiheit.
Natürlich.
Wie blicken Sie auf Frauen, die sich die Kopftücher damals aus Protest vom Kopf gerissen haben, die Kopftücher verbrannt haben?
Ich habe Respekt für alle Menschen und auch für alle Frauen, wenn sie dann ihre Befreiung darin sehen, dass sie dann diese Kleidung ablegen, dann habe ich natürlich Respekt für sie. Ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt, wenn man sagt, Kopftuch oder diese Bekleidung als religiöse Pflicht sein sollte. Ich bin der Meinung, gerade deswegen darf keine weltliche Instanz dafür geben, die das kontrolliert. Das ist die religiöse Regeln, ob man die nachgeht oder nicht, liegt in Ermessen und Entscheidung jedes einzelnen Menschen, auch gerade die Frauen. Das ist jede Frau, die dann entscheiden kann, trage ich oder trage ich nicht. Und niemand hat das Recht, ihnen vorzuschreiben, wie sie das machen sollen. Wenn die Frauen sagen, meine Befreiung liegt darin, diese Kleidung ablegen, habe ich höchsten Respekt dafür.
Warum ist das Kopftuch das Symbol für die eine wie für die andere Seite? Warum ist das Kopftuch so aufgeladen? Was sagt es eigentlich?
Kopftuch ist, das heißt, ich erweitere das als Kleidung, dass dann durchaus zwei Stellen im Koran gibt, wie man sich zu kleiden hat, sowohl die Männer als auch die Frauen. Das ist aber nicht so formuliert, dass man unbedingt verstehen muss, dass das jetzt eine religiöse Pflicht sein muss, weil ja absolut keine Sanktionen an diese beiden Stellen im Koran stehen, sondern die Begründung steht, damit die Frauen geschützt sind. Also das soll dann die Kleidung die Frauen schützen.
Ja, aber das ist doch heute auch die zentrale Frage. Vor was schützt das? Wenn ich es etwas simpel ausdrücke, dann bedeutet das doch, das unbedeckte Haar ist eine sexuelle Verführung des Mannes durch die Frau. Und wenn man das bedeckt, dann wird eben der Mann nicht verführt. Also da steckt doch ein bestimmtes Frauen- und aber auch ein bestimmtes Männerbild dahinter.
Genau, das ist dann so eine Interpretation, die leider sehr stark von Männern ausgeht. Und das ist ein Bild, was dann so die Männer von sich abgeben. Und das ist natürlich auch ein Frauenverständnis und Frauenbild, das sehr problematisch ist, weil dieses Bild die Frauen per se als sexuelles Objekt sehen. Und das sehe ich aber nicht aus der koranischen Darstellung, sondern aus dem, was dann die Menschen und auch natürlich sehr stark auch die Männer daraus gemacht haben. Und das ist dann so, die religiöse Regeln sind immer wieder im Laufe der Geschichte durchaus auch leider dafür gedient haben, dass man die Menschen manipuliert, dass man die Menschen mit falschen Vorstellungen und auch Ängste belegt, damit sie nicht frei entscheiden können. Und genauso ist es auch, wenn man solche Regeln hat, wie die Frauen sich anzuziehen haben. Das ist eine Sache, die Macht demonstriert, dass dann die Männer auch Frauen ausüben können. Und daher versuche ich dann differenziert verstehen, was dann tatsächlich diese Kleidung ist. Und ja, wer dann so eigentlich die Entscheidung trägt, ob man diese Kleidung trägt oder nicht.
Der aktuelle Anlass, weshalb wir jetzt miteinander über den Iran und über die Bedeutung des Kopftuchs sprechen, ist klar. Es ist der Tod von Mahsa Amini. Die junge Frau wurde in Teheran von der Sittenpolizei verhaftet, weil sie angeblich nicht züchtig genug gekleidet war. Und sie starb unter noch immer nicht näher geklärten Umständen, aber mutmaßlich eines gewaltsamen Todes. Wer ist diese Sittenpolizei?
Das ist, weiß man ja auch nicht ganz genau, wer sie dann sind und von wem sie dann ihren Auftrag haben. Es wird einfach so genannt. Ob das dann so wirklich organisiert ist und ob dann wirklich ihre Befehle von jemandem bekommen, das ist leider nicht ganz geklärt. Aber das sind auf jeden Fall meistens leider auch junge Männer, die sich berufen fühlen, dafür zu sorgen, dass angeblich die moralische Vorstellungen nach deren Verständnis islamische moralische Bestimmungen auch in der Gesellschaft eingehalten werden. Und das ist dann hochproblematisch, weil man kann wirklich nicht direkt jemanden dafür verantwortlich machen, außer diese jungen Männer oder auch Frauen. Das muss ich auch leider sagen, dass darunter auch Frauen gibt, die dann diese Bewegung auch unterstützen und auch sie sich berufen fühlen, dass sie dann eben diese Moralvorstellungen aufrechtzuerhalten. Sie meinen leider, dass sie was Gutes tun. und sie sehen nicht ihre Taten, die dann nicht in Ordnung sind.
Worin bestünde feministische Solidarität der Frauen oder der Menschen, müssen ja nicht allein Frauen sein, in Deutschland mit den Unterdrückten im Iran?
Also ich denke, dass es dann immer sehr schwierig ist, von außen etwas zu bewirken. Es ist klar, dass man dadurch, dass man diese Stimmen hörbar macht, ist eine Möglichkeit, damit auch die Welt davon in Kenntnis gesetzt wird. Aber ob man von außen tatsächlich in einem Land, die dann ganz andere kulturelle Verständnisse, ganz andere Geschichte hat, was bewirken kann, da bezweifle ich. Wichtig ist, dass man diese moralische, dass man diese ideelle Unterstützung gibt, dass man eben mit ihnen fühlt und dass man das nicht in Ordnung findet, dass die Frauen keine Selbstbestimmungsrecht haben und dass dann auch wirklich ihre Freiheitsschreie gehört werden. Aber groß dort vor Ort einwirken, da sehe ich die Möglichkeit nicht. Man muss einfach die Menschen in ihrem Umfeld unterstützen, damit sie auch mit ihren eigenen Möglichkeiten, die sie da sehen, in der Situation, in der sie seit über 40 Jahren leben, wie sie dann ihre eigene Verständnis von Freiheit auch durchsetzen können.
Von Mahsa Amini kursieren Fotos in den sozialen Netzwerken, die sie mit offenem Haar zeigen. Und diese Fotos sind ja innerhalb weniger Tage ikonische Bilder geworden. Wehende Haare als Zeichen der Freiheit. Ist es für Sie vorstellbar, als eine Frau, die Kopfbedeckung trägt, sich zu solidarisieren, diese Fotos selber weiter zu verbreiten?
Ich kann mir das vorstellen und Solidarität habe ich dafür. Aber dadurch, dass mein Kopftuch nie ein politisches Symbol war, sondern meine eigene persönliche Überzeugung und ich sehe auch, dass ich die Freiheit habe, mich dann dafür zu entscheiden, werde ich dann nur nicht zu drastischen Maßnahmen, weil ich wurde auch mal gefragt, ob ich bereit bin, mein Kopftuch ablegen als Zeichen der Solidarität. Nein, das tue ich nicht. Aber Solidarität in dem Sinne, dass ich höchsten Respekt habe davor und dass ich dann so Mahsa Amini wirklich sehr, sehr schlimm finde, dass dann so eine junge Frau so früh sterben müsste, weil sie angeblich sich nicht sittlich auf die Straße bewegt hat. Das bedauere ich sehr. Und ich hoffe, dass dann wirklich die Menschen ihre Freiheitswünsche und Wille durchsetzen können und dass dann diese Form von Unterdrückung der Frauen nicht mehr praktiziert wird.
Die ganz große Frage zum Schluss, auch an Sie als Theologin. Worin besteht eigentlich der Reiz, Frauen zu unterdrücken? Was ist da Ihre theologische Erkenntnis? Worum geht's da? Um Macht, um Wahrheit, um alles zusammen?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. An erster Stelle würde ich dann sagen, so wie ich auch meine, dass man durch die religiöse Regeln leider die Menschen manipulieren kann. Und in diese Manipulation, ihre Macht zu zeigen, haben dann die Männer Vorrang. Und die haben das immer wieder im Laufe der Geschichte gezeigt. Und das ist ein Teil davon, dass sie dann die Männer ihre Macht zeigen wollen. Andererseits ist es auch tatsächlich, ich möchte das nicht runterspielen, dass auch die religiöse Überzeugungen manchmal zu problematischen Ideologien werden. Und die Menschen, die dann zu diesen Ideologien neigen, dann meinen sie auch, dass es so sein muss, das ist die Wahrheit und zu dieser Wahrheit müssen alle Menschen finden. Und das ist hochproblematisch und damit haben alle Religionen zu tun. Und das, denke ich, ist eine wirklich große Aufgabe für die religiösen Menschen, die Religionen davor zu schützen.
Und auch für die Theologie?
Auch für die Theologie, natürlich. Das wird ja alles leider auch theologisch begründet und theologisch jetzt für den Islam gesprochen. Es gibt natürlich Aussagen im Koran. Es gibt Überlieferungen, die in diese Richtung interpretiert werden können. Theologie muss immer im Diskurs bleiben. Theologie, theologische Grundlagen sind nicht etwas, das dann so vor 1400 Jahren war und abgeschlossen. Theologie ist eine lebendige Wissenschaft, die dann immer wieder angefragt werden muss und immer im Diskurs bleiben muss.
Sie habe höchsten Respekt vor den Protestierenden im Iran und sie behält ihr Kopftuch an. Das sagt Hamideh Mohaghegi, eine islamische Theologin, die unter anderem an der Universität Paderborn lehrt.